Herzlich willkommen zum BE Podcast, der Podcast von Burger Edelmetalle. Mein Name ist Larissa Böhm und heute ist unser Vorstandsvorsitzender, Herr Dr. Stürmer, zu Gast beim Goldschmied Andreas Ziedig in Mannheim. Viel Spaß!
Lieber Herr Ziedig, wir sind heute bei Ihnen in Mannheim. Und Mannheim, Ihre Straße heißt G7. Ich weiß gar nicht, warum sie G7 eigentlich heißt.
Das ist gar keine Straße, das ist ein Block.
Ein Block, ein G7-Block.
Dieses ganze Quadrat, Mannheim ist in Quadrate, die Innenstadt aufgeteilt. Es gibt in der Innenstadt keine Straßennamen. Das hat der Kurfürst sich schon vor 400 Jahren überlegt, weil er dachte, Zahlen und Buchstaben kann er sich besser merken als Straßen in seiner Stadt.
Daher tatsächlich ein Block als G7 gemerkt. Vielen Dank mal für die Erklärung, denn die trieb mich wirklich um, als ich im Navigationssystem G7 eingegeben habe. Ja. Warum eigentlich?
Hat es das Navi gefunden?
Ja, es hat es gefunden und freue mich. Sie nannten auch das Viertel hier im Vorgespräch gerade Kiez. Das hätte wahrscheinlich der Kurfürst weniger gern gehört, aber G7 konnte er sich merken.
Ja, das konnte er sich merken. Also was es wirklich hatte, die Verlängerung hier raus aus diesem Viertel, wo ich jetzt bin, die ist der Jungbusch. Und das war früher wirklich der junge Busch, das reichen und schönen Viertel am Verbindungskanal zwischen Rhein und Neckar. Da sind ein paar von den wenigen Häusern stehen geblieben, die die Alliierten hier übergelassen haben. Und die sind echt schön. Da gibt es noch große 7-Zimmer-Wohnungen mit Bedienstetenzimmern nebendran.
Liebe Zuhörer, Sie sehen, wir sind mittendrin und wir werden heute tatsächlich einen großen Spannbogen auch haben zwischen dem Kurfürsten, der erwähnt ist. Wir werden die Frage klären, was haben Insekten mit dem Glück zu tun und warum tatsächlich Künstler eigentlich auf Weihnachtsmärkten sein müssen. Also erwarten Sie spannende 25 Minuten und wir werden gleich tatsächlich eintauchen in diese Welt. Seit 15 Jahren sind Sie jetzt hier in G7, ist dem so?
So ist das ja.
Und Sie sagten gerade ja auch, dass tatsächlich Sie eigentlich auch regional sich versucht haben, sehr bekannt zu machen. Und da kommt gleich der erste Punkt ja zustande. Wie kamen Sie denn auf die Idee, sich regional zu verstärken? Denn vorher sagten Sie, waren Sie in verschiedenen Städten noch unterwegs.
Naja, ich bin relativ viel rumgekommen in meinem Leben, bis ich dann hier quasi sesshaft geworden bin. Ich habe in Worpswede meine Goldschmiedeausbildung gemacht, bin danach in den Vogelsbergkreis gezogen, habe mich da meine erste eigene Werkstatt gegründet.
Wo ist der denn?
Zwischen Gießen, Kassel und Fulda, die Ecke. Alsfeld ist die Autobahnabfahrt.
Ja, genau. Aber da fahren Sie immer wieder hin.
Genau. Ja. Und habe da meine erste eigene Goldschmiedewerkstatt gegründet, habe da 4 Jahre gearbeitet, habe ein Haus renoviert und 2 Kinder bekommen. Und dann, als das Haus fertig war und ich eigentlich so ganz gut davon leben konnte, habe ich gedacht, das ist mir aber alles zu langweilig, ich will mich gestalterisch noch weiterentwickeln. Und habe mich da ein bisschen umgeschaut und habe eine Einladung nach Amsterdam zum Studieren bekommen und war dann an der Gerrit Rietveld Akademie nochmal für 4 Jahre.
Mit Familie dann umgezogen auch?
Sack und Pack, Haus verkauft, alles.
Amsterdam ist ein bisschen anders.
Amsterdam ist aber ein bisschen anders, ja. Von der kleinen Insel auf dem 1000-Seelen-Dorf. Wirklich war wirklich eine Insel am Bach, ein Häuschen in eine 54 Quadratmeter Wohnung mit 2 Kindern. Zumindest mit einem Park in der Nähe, das war sehr schön. Aber das war dann schon, für die Kinder irgendwie, glaube ich, eine spannende Zeit, sowohl das Hin als auch das Zurück. Wir waren dann 4 Jahre da und sind dann zurück.
Und gab es einen kreativen Schub dann A, durch die Ausbildung, B, durch das Umfeld in Amsterdam?
Definitiv. Also wenn man sich da nicht irgendwie schieben lässt, also es ist einfach, das ging wirklich in erster Linie über die Ausbildung. Das war ja auch die Herausforderung, so Dinge, dass ich natürlich als fertig ausgebildeter Goldschmied dahin kam und die halt sagten, okay, mit Metall kann der alles, aber der braucht noch Materialkunde und ich durfte ein Jahr lang nicht mit Metall arbeiten.
Ah, nee. Was ist denn in Materialkunde das Thema gewesen?
Och, ich durfte alles ausprobieren, was ich wollte. Von Latex über Polyester, über Aluminiumguss, über die ersten 3D-Drucke, Prints, die damals irgendwie gemacht wurden. Also einmal alles.
Und das hat den Horizont aber der Gestaltungsmöglichkeiten erweitert?
Definitiv, weil man einfach weiß, es gibt eigentlich nichts, was nicht möglich ist.
Und dennoch haben Sie aber dann nach der Ausbildung gesagt, so liebe Familie, wir verlassen Amsterdam und so liebes Latex, wir verlassen auch Latex, sondern wir gehen wieder zurück, back to the roots.
Also der Ausschlaggebend war da wirklich, waren die Kinder im Prinzip. Und so, dass ich mit meiner Frau überlegt habe, okay, der Kleine war 6, der Große 8. Und so dieser Schritt in die Schule im Prinzip. So, dass die den Übergang machen könnten. Also der Große war klar, der kann gleich in die 2. Klasse, der Kleine hätte in die 1. Klasse gehen können. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt hier bleiben und die hier in die weiterführende Schule gehen in Amsterdam, dann wird der Schritt für die Jungs halt immer schwieriger. Und dann ist quasi abzusehen, dass wir eigentlich länger hier bleiben müssen. Also nehmen wir jetzt den Absprung und gehen zurück nach Deutschland, genau.
Aber warum dann nicht wieder zurück daher, wo Sie gekommen sind? Warum dann woanders hin?
Wie gesagt, zu England? Nee, das Haus war Verkauf da und dann habe ich überlegt, okay, wohin kann man denn gehen, dass ich noch irgendwie eine Geschäftsbeziehung aufrechterhalten kann. Ich hatte in Karlsruhe ein paar Kontakte, hier in Weinheim lustigerweise mit der Altstadtgalerie, die ja jetzt die junge Kollegin hat, hatte ich vorher schon aus meiner Lehrzeit noch, der Thomas Rinke, bei dem ich gelernt habe. Der hatte schon Verbindungen zur Altstadtgalerie. Ich habe dann auch in der Werkstatt aus Vogelsbergkreis mit der Frau Tritschler schon zusammengearbeitet und so kam das dann überhaupt, dass ich hier diese Region in die nähere Auswahl genommen habe.
Und warum fiel denn die Entscheidung, auch hierher zu gehen? Weil Sie sagten noch von Auswahl, gerade noch Alternativen nehme ich an. Was war letztendlich ausschlaggebend?
Ausschlaggebend war ein wunderschöner Zufall. Ich habe eigentlich, meine Frau wollte nicht unbedingt in die Stadt ziehen, hier nach Mannheim. Und ich habe nach einem Haus in Birkenau gesucht, das ich schlussendlich nicht gefunden habe, weil das so verwirrend war, die Verkehrsführung dort. Und bin dann aber an einem anderen Gebäude vorbeigekommen.
Ach, Sie waren vor Ort und haben es da nicht gefunden?
Ja. Okay. Also, okay. Genau. Und das gefiel mir wahnsinnig. Das war eine große alte Mühle. Da waren deutlich ein paar Lofts zu vermieten und das sah spannend aus. Ich bin dann einfach auf den Briesenparkplatz gefahren. Großes Gelände mit einem Messebauer drauf und bin halt ein bisschen rumgelaufen, habe gefragt, ob was zu vermieten wäre. Und wie es der Zufall dann wollte, kam noch ein Auto. Die sagten, wir gucken uns jetzt gleich eine Wohnung an. Willst du mitkommen?
Ah, nee.
Und so bin ich dann quasi erstmal auf die Kalebachmühle in Birkenau gekommen.
Und das war so faszinierend, dass Sie Ihre Frau angerufen haben, ich hab was.
Genau, so war das dann. Und dann war ich aber auch so ein bisschen so, na, können wir uns das überhaupt leisten? Weil ich war ja dann gerade fertig mit dem Studium.
Ja, genau.
war ja hier erstmal noch nichts. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich erstmal für den Messebauer mitarbeiten konnte und dann auf dem Gelände auch ein bisschen Arbeit war für meine Frau, sodass wir uns dann diese furchtbar teure Wohnung, also wir hatten dann wirklich großen Luxus, 180 Quadratmeter für die Kinder, die hatten jeweils ein Kinderzimmer von 25, 30 Quadratmeter, ein Altbau und natürlich mein Atelier dann noch mit da drin und so im ersten Stock von der ehemaligen Besitzervilla, dass wir uns das auch leisten konnten. Ja, und dann habe ich da angefangen, sozusagen die eigenen Wege wieder aufzunehmen, zurück zum Goldschmieden, was erstmal auch noch sehr experimentell war. Da habe ich auch noch viel mit Kunststoff gearbeitet und mit...
Also die Ausbildung hatte Sie nicht losgelassen gehabt, sondern...
Nee, also ich habe das dann wirklich einfach zusammengeführt, muss man schon ehrlich sagen. Also viele, viele Sachen, die aus den Materialexperimenten da rausgekommen sind. Lustig war, ich habe in der Ausbildung schon ganz früh den ersten Auftrag für Job gemacht. Da hatte ich gerade angefangen, Goldschmied zu lernen und ich kannte einen Gestalter bei Job, der kam zu mir und sagte, sag mal, du bist doch Goldschmied, wir suchen jemanden, der Schmuck aus Kuhhorn macht, kannst du sowas? Und ich habe gesagt, ja. Dann hat er mir den Auftrag zugeschickt und dann bin ich am nächsten Tag in die Werkstatt gesagt, Meister, wir haben ein Problem, ich habe hier einen Auftrag.
Ich habe ja gesagt.
Kannst du mir helfen? Und der hat auch ja gesagt. Und dann haben wir zwei die erste. Ja, ja. Da waren wir noch zusammen in der Villa Job und haben da das dicke Ding gerissen. Also zwei Sets für den Laufsteg.
Toll.
Das war eine richtig große Nummer. Ja. Und 10 Jahre später haben sie mich dann nochmal gefragt. Da war ich jetzt hier in Birkenau.
Wie jetzt rübergekommen aus der Dependance hierher? Was hat denn die Bewegung in diesen Kiez bewirkt?
Schlussendlich, klar war, dass Birkenau nicht auf ewig sein kann, weil ich dort nicht die Kundschaft generieren kann. Und dann hatte ich eine Weile ein städtisches Atelier hier in der Nähe vom Schloss. Und dann habe ich festgestellt, oh je, so zwei Orte zum Arbeiten, dann hat man immer da, wo man gerade ist, nicht das, was man gerade braucht. Und dann habe ich eine Weile geguckt hier in Mannheim. Und auch da war wieder ein Zufall. Ich war mit einem Kollegen, der übrigens, mit dem ich auf die Fliegen gekommen bin, gerade in Wien auf einer Ausstellung. Wir haben die erste große Ausstellung mit den Fliegen aufgebaut an der Galerie V&V und noch an zwei verschiedenen anderen Orten in der Stadt. Dann rief meine Frau an und sagte, du, ich habe da was in Mannheim gefunden. Da ist ein Loft frei in dem und dem Bezirk, da im Jungbusch. Aber das ist bestimmt eh zu groß für dich. Und dann sage ich, bist du verrückt? Ruf da sofort an, mach einen Termin. Wir sind in 3 Tagen wieder da. Und dann waren wir in 3 Tagen wieder hier. Und dann bin ich hier reingelaufen. Es ging mir genauso, wie Ihnen es auch ging, als Sie hier reinliefen. Also ich dachte, boah, wow, das muss unbedingt sein.
Ja, ich kann, liebe Zuhörer, berichten, ich kam rein, komme in ein Loft rein. Und das ist so ein Übergang zwischen Wohlfühlphase, hochwertiges Loft, Wohnzimmer. Wir werden gleich über den riesigen Pool-Billardtisch sprechen, der in der Mitte steht. Man fühlte sich wohl und ich entziehe, sagte ich das. Wow, ich bin ja völlig begeistert. Ja, genau. Und dann kamen Sie rein und haben das Gleiche auch gefühlt, obwohl noch kein Pool-Billardtisch in der Mitte stand.
So ist es. Ich musste das natürlich auch erstmal noch zur Werkstatt machen. Es lag noch ein Laminatfußboden hier drin, den habe ich rausgerissen. Habe ich sogar noch verkauft. Ach. Weil 90 Quadratmeter Laminat.
Ja, das ist.
Das wäre ja schade, wegzuschmeißen. Ja, ne? Ja, und dann habe ich den Fußboden hier gestrichen und habe dann die ersten Möbel halt reingestellt, meine Ausstellungsvitrinen. Und dann haben wir hier, da ich 2, 3 Mannheimer Künstler schon kannte, haben wir hier die erste Ausstellung drin gemacht. gemacht. Und das war halt, was mich an Mannheim begeistert hat, wo dann klar war, ich muss unbedingt hierher, dass es eine sehr lebendige Kunst- und Kreativszene gibt, auch eine sehr qualitativ hochwertige, muss man ehrlich sagen. Also ich war aus Amsterdam so ein bisschen, ich kam hierher und dachte, na, jetzt komme ich in die Provinz, was die Kunst anbetrifft, aber dem war glücklicherweise nicht so. Darüber habe ich dann gleich auch viele sehr spannende Menschen kennengelernt. Der erste war, glaube ich, der Thomas Schirnberg hier von der Galerie C4, die damals noch die Fotogalerie in der alten Feuerwache war, und darüber dann den Michael Volkmann, mit dem ich dann, der macht diese Kisten, die da oben an der Wand hängen, den Erik Carstensen, mit dem ich dann später die Strümpfegalerie hatte, die er jetzt alleine weiterführt, aber so hat sich im Prinzip so mein Weg hier aufgetan. Und ja, Mannheim ist eine tolle Stadt für Kreative, für Startups. Es gibt Fördermöglichkeiten, die man abrufen kann, und es gibt was zu bewegen, und ich habe Mannheim damals zumindest so kennengelernt, dass man auch wirklich zusammenarbeitet beim Bewegen, und Amsterdam kannte ich halt als großes Haifischbecken, wo man viel mehr die Ellenbogen bewegt, als dass man wirklich was anderes bewegt.
Ja, Bewegung und Weg, gib mir den Hinweis, wann sind denn die Fliegen, die Insekten über ihren Weg gelaufen? Wenn man Ihre Webseite sieht und wenn man hier reinkommt, sieht man, dass die sehr, sehr präsent hier auch ausgestellt werden. Sie haben sie als treue Begleiter, glaube ich, deklariert. Mögen Sie uns erklären, wann waren die ersten Insekten jetzt über Ihren Weg gelaufen?
Die ersten Insekten, also diese ganze Geschichte mit den Insekten, ist eben über diesen lieben Freund Erik Carstensen an mich gekommen, weil der hat 2001, 2002 sowas, einen Förderpreis für junge Kunst in Mannheim gewonnen, hatte eine Ausstellung damit in der eben dieser Galerie Alte Feuerwache. Und ich habe ihn kennengelernt, einen Katalog von dieser Ausstellung gesehen. Ich war dann 2003 das erste Mal hier in Mannheim und fand die Arbeit extrem spannend, und darunter war eben ein Teil dieser Arbeit war ein Tapezierraum. Er hat tote Fliegen fotografiert mit einem selbstgebauten Objektiv, Makroobjektiv, die also vergrößert und diese Fotos aber wirklich nur als Druckstock benutzt. Die werden auf einen Fotokopierer gelegt, auf einen guten Schwarz-Weiß fotokopiert, auf ein A3-Papier, und damit hat er dann Räume komplett tapeziert mit toten Fliegen. Also schwarz auf weiß. Okay. Und diese Installation fand ich so toll, dass ich die zu mir ins Atelier damals noch in Birkenau eingeladen habe, wo wir Lesungen mit den Theaterleuten aus Aalen hatten. Und da habe ich dann gedacht, okay, wenn ich den Typen jetzt einlade mit seinen ganz vielen Fliegenmotiven, dann will ich auch Schmuck dazu machen und die Fliege als Motiv nehmen.
Ach nee, das war der Übergang dann.
Und da habe ich dann zuerst, waren die Fliegen zweidimensional. Ich habe das war eben auch diese Geschichte in Wien. Ich habe lange überlegt, wie komme ich da ran, wo ist mein Zugriff auf die Fliegen. Und dann gibt es hier so ein Anzeigenblättchen, den lokalen Anzeiger. Und da waren früher noch, war so eine halbe Seite Kontakte und Modelle. Professionellen Damen, die sich dort anbieten. Und dann gab es nimmersatte Luder, haarige Biester. Und es gab Zahlen und Nummern, die ich zuordnen konnte. Und dann habe ich diese Fliegenmotive des Kollegen wirklich ausgesägt bis auf Zentimeter Größe. Schön die Flügelchen zeige ich Ihnen gleich noch. Und habe die dann, erstmal habe ich Ihnen Namen gegeben. Mara, Olga, Petra.
Die Sie aus diesem Blatt als Inspirationsquelle.
So ist das, genau. Ich habe dann meine Fliegenmädels benannt. Und dann haben sie die Nummern bekommen, die zum Beispiel die BH-Größen von den Damen. Dann waren so dieses DD9.
Ach, das ist 69. Ja ein charmanter Übergang, über den Sie berichten. Ja, genau.
So kam das dann mit Kontakte und Modelle. Der, wie soll ich sagen, Geistesblitz kam über Fliegen suchen immer Kontakt. Und ich habe ganz viele Fliegenmodelle. Also muss ich diesen Zugriff darauf nehmen. Und wenn die sich dann auch schon sozusagen selbst damit anbieten als behaartes Luder oder nimmersattes Biest, dachte ich, passt hervorragend.
Wundervolle Geschichte, ja. Und das begleitet Sie jetzt als treue Begleiter.
So ist es, genau. Das, ich habe dann nach
einem... Ja, so ein bisschen im Spannungsfeld jetzt zu der Herkunft dieser Modelle.
Also weil Sie fragten, wann die ersten Fliegen kamen, das war so 2003, 2004 und bis 2006, 2007 war ich dann quasi durch mit diesen Damen und Herren. Ich zeige Ihnen gleich auch noch eine schöne Ausstellung, also eben diese Wiener Ausstellung, wie ich hierher gekommen bin. Da haben wir wirklich gegenüber von einem Puff ausgestellt mit diesen Sachen. Ich hatte den Schaufenster tapeziert und die Ausstellung hieß auch Lokale Kontakte. Okay. Und wir hatten wirklich ein paar Leute, also ich habe einen ganz schönen Artikel von der Wiener Tageszeitung, vom Standard war das, die quasi beschrieben hat, wie sie über die erste Postkarte die lokale Kontakte mit den Stubenmädels, die dann Olga, Mara, alle hießen und Telefonnummern darunter standen, gefunden hat und sich dann ihren Weg durch die Stadt sucht zu den verschiedenen Ausstellungslocations, um dann eben diese Fliegen zu entdecken und diesen Dreh zu kriegen. Also hat wirklich schön funktioniert dort. Und eben dann war ich dann irgendwann halt aber eben durch mit allen möglichen Varianten, die ich mir da so vorstellen konnte. Und dann habe ich gedacht, na, jetzt liegen hier im Atelier tote Fliegen rum. Also gucke ich mal, ob ich die vielleicht über einen galvanischen Prozess umsetzen kann in eine Original-Schmuckstück und fand es natürlich auch spannend, weil ich meine, die Fliege an sich als ausgesägtes Motiv gab es auch schon natürlich immer wieder irgendwie in der Kunsthistorie und der Schmuckhistorie. Da beschäftigt man sich dann natürlich damit, aber dreidimensionale Fliegen im Schmuck habe ich noch keine gesehen. Fand es dann spannend, auch den Spannungsbogen aufzumachen, die Fliege als einzelne, als solitär auf einen ganz einfachen Ring zu setzen und quasi den Diamanten zu konterkarieren mit dem treuen Begleiter der Fliege, die auf diesem Ring sitzt, die eigentlich keiner mag, aber jetzt plötzlich in Edelmetall da ist. Was passiert?
Tolle Bilderwelten, ja. Kann ich verstehen. Sehr, sehr schön. Aber da fällt natürlich auf, dass Sie sehr häufig von Kunst, Künstler und Galerien sprechen. Das ist Ihr Selbstverständnis auch, wo Sie auch mit diesem künstlerischen Gedanke rangehen und sagen, was ist die Geschichte dahinter? Ist das richtig verstanden?
Das ist absolut richtig. Also grundsätzlich verstehe ich meine Arbeit als künstlerische Arbeit grundsätzlich. Also das hat immer einen konzeptionellen Hintergrund, die Dinge, die ich mache, weil ich sonst einfach schlichtweg nicht arbeiten kann. Wenn ich keine geistige Nahrung, keine Idee, keinen Zugriff habe über eine emotionale Welt oder eine Bilderwelt oder am besten noch beides, die dann noch ein schlüssiges Gedankenkonzept abgeben,
Keinen Schmuck zu machen.
Weil für mich ist Schmuck nicht zwingend was mit Schönheit zu tun hat, sondern eher eine Sache, die mit dem Körper zu tun hat, die mit einem menschlichen Selbstverständnis zu tun hat, die mit Mensch, Natur, Umwelt zu tun hat, mit Miteinander, also eher mit emotionalen Werten, die ich versuche in einem Schmuckstück umzusetzen, als dass ich kann jedes Schmuckstück in Aluminium oder in Kupfer oder in Silber oder in Gold machen. Das ist mir völlig wurscht. Das ist auch nicht meine Frage der Wertigkeit, sondern die Wertigkeit ist für mich immer die Wertigkeit, die jemand einer Idee entgegenbringt und einem Konzept entgegenbringt, wie gut ich den emotional berühren kann. Also das ist wirklich meine innerste Aufgabe, denke ich, mit dem Schmuck Menschen zu berühren.
Nach diesen letzten Ausführungen drängt sich die Frage auf, was hat ein Künstler auf dem Weihnachtsmarkt zu suchen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich ja auch 5 Jahre lang dagegen gesträubt. Ich dachte eigentlich nichts, aber dem Künstler hilft das wenig, wenn man die Arbeit nicht publik kriegt, weil man in Galerien ausstellt, in denen vielleicht am Wochenende mal 5 oder 10 Menschen rumlaufen. Und als ich mich dann darauf eingelassen habe, sich wirklich auf einen, das ist wirklich die einzige Veranstaltung hier in Mannheim beim Engelhorn, die ich auch überhaupt outdoor mache, weil ich normalerweise nicht gerne im Freien stehe und friere.
Aber da machen Sie.
Ja, weil wir relativ warme Winter haben in Mannheim, muss man sagen. Und es mit den Vitrinen und den Lichtern dann auch in dem kleinen Stand, den ich habe, dann auch kuschelig warm wird. Und ich habe mich dann einfach dazu entschlossen, das auszuprobieren, um zu gucken, was für Menschen da sind, wie reagieren die auf meine Arbeiten, passt das? Schön war natürlich die Kommunikation vom Weihnachtsmarkt selber, also von der, das heißt jetzt Event und Promotion in Mannheim, eine Tochter der Stadtgesellschaft geworden. Und die fanden das natürlich toll, dass jemand mit so einem künstlerischen Background auf ihren Weihnachtsmarkt kommt und haben das auch so kommuniziert, weil sie im Prinzip dem Markt damit eben diesen handwerklichen, besonderen, das heißt wirklich auch der besondere Weihnachtsmarkt beim Engelhorn, damit halt mit solchen Arbeiten halt die Sachen unterstreichen können.
Liebe Zuhörer, ich habe diese Frage deswegen gestellt, weil wir im Vorfeld uns überlegt haben, wo bekommen Sie Ihren Kundenkontakt? Und Herr Zideck berichtete mir, dass seine Frau ihm da eben vor vielen, vielen Jahren den Hinweis gegeben hat, es gäbe einen Weihnachtsmarkt und er als Künstler aber damit, sie sagten, 5 Jahre lang nicht klarkam mit diesem Hinweis. Dann aber tatsächlich trotz dieser Vorurteile ganz glücklich geworden sind, diesen Schritt gemacht zu haben. Ist das etwas, wo Sie sagen, das Invest von X hat sich gelohnt, auf einen Weihnachtsmarkt zu gehen als Künstler?
An der Stelle auf jeden Fall. Also ich denke einfach immer, man muss Dinge halt ausprobieren. Ich bin nicht so ein, Kunstfaschist, dass ich sage, das geht gar nicht, sondern ich sage, wenn ich ein gutes Ding habe und das gut zeigen kann und wenn ich nur eine einzige Vitrine mit einer goldenen Pommesgabel auf den Weihnachtsmarkt stelle und sage, die ist jetzt das Produkt, was es für 15.000 Euro zu kaufen gibt, kann ich gucken, ob das funktioniert oder nicht. Ich kann auch auf dem Weihnachtsmarkt eine künstlerische Präsentation machen. Wenn ich das aber nicht ausprobiere, weiß ich nicht, ob es funktioniert.
Es hat bei Ihnen funktioniert.
Das hat funktioniert, ja.
Und Sie sind seit wie vielen Jahren jetzt dort Teilnehmer?
Bis 2019, glaube ich, im 8. Jahr.
Wow. Okay, dann kam Covid möglicherweise, das war der Grund, weil kein Weihnachtsmarkt ist. Aber Sie sagen, man hat dort Begegnungen. Wie viele Visitenkarten verteilten Sie so auf den letzten Male auf diesem Weihnachtsmarkt?
In 14 Tagen etwa 2.000 bis 2.500 Visitenkarten.
2.000 bis 2.500. Und daraus generiert sich dann auch Geschäft, wo Sie sagen, das lohnt sich danach tatsächlich eben die Anrufe zu erwarten, weil man im Gespräch ist?
Auf jeden Fall. Also das ist schlichtweg natürlich einfach eine Geschichte, auch durch die Einzigartigkeit der Dinge, die ich betreibe, habe ich ja gar keine andere Möglichkeit, als da den Kontakt zu machen und dann zu hoffen, dass die Leute, die Dinge den Leuten im Kopf bleiben. Und über mein Logo hat es auch wirklich gut funktioniert. Also ich bin mit dem Glück angetreten, zu sagen, okay, das muss so gut werden, dass es wie Brille Fielmann funktioniert. Und zwar Glück Zideck.
Dazu kommen wir nochmal zum späteren Zeitpunkt des Gesprächs. Nach diesen Weihnachtsmarkterfahrungen hat es eine zweite Veranstaltung Outdoor gegeben, wo Sie weitergegangen sind. Weil Sie gesagt haben, was woanders funktioniert im Winter, kann im Sommer auch noch funktionieren.
Das ist das Spannende. Das andere ist keine Outdoor-Veranstaltung. Das ist das Art and Street Food Festival in Ladenburg hier. Die Foodtrucks stehen alle außen. Und die Location an sich ist aber eine große Hochzeitslocation mit einem wahnsinnig schönen alten Reiter, Pferdestall, glaube ich, mit einem quadratischen Gewölbe, wo man sich quasi von einer Seite zur anderen über das Echo unterhalten kann. Unglaublich schön restauriert mit ganz viel Liebe. Eine sehr große Räumlichkeit, ich würde mal schätzen 250, 300 Quadratmeter, wenn es reicht. Und in diesem ehemaligen Stall, mittlerweile halt wirklich schön restauriert, wird eben auch Kunst und auch Genuss gezeigt. Es sind immer mal Leute mit Schnäppchen, es sind Kollegen, Goldschmiedekollegen da, es sind Leute mit Hüten immer mal da gewesen. Noch was anderes, die Ladenburger Gartenlust, auch so eine ganz große Veranstaltung auf einer großen Gärtnerei. Da habe ich ganz viel Werbung gemacht, die ganzen Ländereien dieser Gärtnerei quasi zur Verfügung stellen und das als Ausstellungsfläche benutzen, wo viel Freifläche ist, aber auch in Gewächshaus Sachen gezeigt werden oder so. Das sind aber immer also da bin ich wirklich dann indoor selber mit meinem Stand, weil ich schlussendlich, mir ist alles, was outdoor ist, bis auf diesen Weihnachtsmarkt zu wetterfragil. Wenn ich nicht, egal wo ich sonst bin und es regnet, kommt keiner. Auf dem Weihnachtsmarkt kommen die Menschen auch, wenn es regnet.
Das stimmt, das ist die Stimmung, die man da tatsächlich hat und das Wetter ist eben so, wie es ist. Das gibt mir aber die Erlaubnis, den Übergang zu machen zu Ihrer Webseite. Wenn man auf Ihre Webseite geht, sieht man, dass da sehr viel Persönlichkeit drin ist. Wie ist das denn geschehen, dass Sie gesagt haben, halt stopp, ich brauche eine Webseite und ich brauche sie so, wie sie ist. War das Ihr eigenes Werk oder hatten Sie jemanden an Ihrer Seite? Wie ist diese Webseite entstanden?
Ich habe eine wahnsinnig tolle Agentur, habe mich dazu durchgerungen, das zu machen und ich kann nur sagen, das war eine der besten Entscheidungen, die ich überhaupt gefällt habe. Einfach in der Überlegung, grundsätzlich digital stärker zu werden. Bei mir hat es jetzt noch wunderbar geklappt, weil es halt direkt zum Eingang von Covid war und sowieso dann in die Richtung ging. Diese Agentur hat sich mit mir zusammengesetzt, hat sich viel angehört von mir, viel angeschaut von mir und hat mir dann ein Konzept gebaut für diese Webseite, wo sie einfach von Grund auf verstanden haben, gesagt haben, ist das okay, wenn wir dich nicht über deine Produkte vermarkten, sondern wenn wir rausgehen und sagen, der Künstler Andreas Zideck, das ist das in Anführungsstrichen Produkt, was wir darstellen. Und das ist originär, authentische, einfach versuchen, über die Webseite zu kommunizieren. Und ich musste mich selber, also ich muss ehrlich sagen, als ich die ersten Momente auf der Webseite hatte, ich gedacht, oh mein Gott, ist das viel Text. Wann finden die Leute denn meine Sachen und kaufen die da auch was? Oder mich da überhaupt erstmal reinzufinden, zu sagen, okay, das ist eigentlich gar nicht der Punkt, sondern ich meine, wenn sich jemand wirklich durch diesen Text arbeitet und sich die Mühe macht, diese ganzen Informationen mitzunehmen, dann ist er so interessiert, dass er von Haus aus auf die Produkte geht. Und diesen Transfer zu verstehen und von der Agentur dann gemacht zu bekommen, der war großartig. Also da muss ich ehrlich sagen, und das ist auch von der Art und Weise jetzt, ich habe natürlich dann auch noch dazu, das ist eine Agentur, die auch noch bin jetzt nicht mehr bei einem der großen Telekom-Anbieter, sondern habe einen eigenen Browser, der die Webseite quasi hostet und damit dann auch so fit macht für die Google-Präsenz. Also auch das ist ja eine Wissenschaft für sich. Da bin ich froh, dass ich die dabei habe, dafür Tricks und Findigkeiten gibt, wie eine Webseite halt vernünftig funktioniert und im großen Web auch.
Aber wir können mitnehmen, dass es gar nicht Sinn macht, es selbst zu versuchen und selbst Gespräche zu machen und selbst mit Baukassen zu machen, sondern Sie sagen, es lag viel Kraft darin, gute Leute an die Seite zu bekommen, die dann die richtigen Fragen, Sie sprachen von Fragebogen, die Sie auszufüllen haben, wo Sie einfach merkten, das sind die tatsächlich aus mir heraus eigentlich meinen Antrieb haben und setzen es auch noch technisch um. Also Empfehlung ist klar, holt euch lieber jemand an eine Seite, es wird was Besseres raus, als wenn ihr Selbstgespräche und selbst versucht. Ist das so die Quintessenz unter anderem?
Also definitiv, also ich bin nicht so ein Freund, ich habe das schon früher bei dem Haus so gehabt. Ich meine, ich kann handwerklich eine Wand verputzen und ich kann eine Regipswand aufstellen, aber ich kann noch viel besser Schmuck machen und einen Handwerker dafür bezahlen, dass er das macht. Also warum soll ich nicht das tun, was ich tue und Menschen, die was davon verstehen, so wie eben auch bei dieser Webseite, jemanden dazu holen, mit dem ich ein gutes Verhältnis habe. Ich habe natürlich jetzt hier in Mannheim auch eine große Auswahl gehabt. Ich habe viele, viele Freunde, die in Agenturen arbeiten. Das war auch ein Wagnis, weil ich kannte die Arbeit von denen nur peripher. Ich kannte nur die Eigentümer ganz gut, also einen von denen. Man hatte ein gutes Gefühl dazu, dass der was generiert, dass er sehr präzise arbeitet, dass der in meine Richtung arbeiten könnte. Und daraus ist dann diese Zusammenarbeit entstanden, über die ich sehr froh bin. Ja.
Wenn wir jetzt die einzigen Facetten so aneinander reihen, gibt es irgendeinen roten Faden, der heißt Glück. Wie kamen Sie zu diesem, ist es ein Claim, ist es für Sie eine Bedeutung? Auch Ihre Webseite sagt ja sehr deutlich, was Sie für Glück empfinden. Wie kommt dieser Begriff ins Leben? Und wenn ich bei Ihnen hier sitze, sehe ich Postkarten, ich sehe verschiedene Momente, wo Glück draufsteht. Das scheint ein wichtiger Moment gewesen zu sein, wo Sie diesen Begriff und deren Inhalt für sich realisiert haben. Ist dem so?
Das ist eine ganz lustige Geschichte, weil das ist auch wieder eigentlich, weil Sie vorhin fragten, das künstlerische Verständnis. Das kam über eine Ausstellung, zu der wir als Galeristen eingeladen waren, als Galeristen und Künstler in Karlsruhe. Und mir ist dieses Logo, dieses Glück über den Weg gelaufen. Und ich habe in der Zeit auch experimentiert mit großen und kleinen Schriftzügen. Dieses Glück kommt eigentlich aus einem Schnaps, der Jagdglück heißt, und so hieß unsere Ausstellung dort. Ich habe diese Sachen auch dann in anderen Ausstellungen, groß das Logo von der Firma Cosmos zum Beispiel aus 1912, da habe ich einen Schriftzug gemacht, der ist 1,80 Meter hoch und 7 Meter breit für eine große alte Industriehalle. Also einfach dieses, das ist zum Beispiel das, was ich in Amsterdam gelernt habe, diesen Umgang mit was funktioniert in klein, was funktioniert in groß, kann man Dinge einfach nur rausvergrößern und wie ist der Inhalt dahinter. Ne? Okay. Genau. Und als wir diese Ausstellung gemacht hatten, habe ich gedacht, man, eigentlich ist das ein super guter Claim für meine Arbeiten, weil der erste Ansatz waren die Fliegen. Meine Oma hat immer gesagt, die Fliege, die den Winter in der Wohnung überlebt, die bringt Glück und Geld. Und dann natürlich hatte ich vorher so einen Dreifaltigkeitsschwerpunkt. Das zweite waren die Partnerringe, Trauringe, die natürlich sich um Glück drehen in der Ehe, in der Gemeinschaft. Und das dritte waren
ausrangierte, gerade tatsächlich eine Karte, die er vor mir hinlegt.
Ausrangierte alte Spielautomaten, von denen ich die Originalsymbole gesammelt habe und daraus Schmuck gemacht habe. Als einzelne Unikate.
Gambler's Jewels, das ist ja tatsächlich ein interessanter Begriff. Ja.
Und so,
Spielerjuwelen, Spielerschmuck.
Ja, so genau. Ist es, genau. Und so haben wir dann irgendwie diese Dreifaltigkeit, die dann zu dem Glück geführt hat.
Eine tolle Geschichte und wie gesagt, vor mir liegt eine Karte, in der das auch sehr, sehr deutlich durch drei Abbildungen symbolisiert wird. Letzte Frage meinerseits, Glück und Poolbillard. Was ist denn da die Verbindung? Denn ich sitze jetzt hier vor einem, das ist wirklich, wie Sie gerade sagten, von den Ausmaßen her, ein Turniertisch.
9 Fuß, genau.
9 Fuß, mega groß in diesem Loft. Momentan können wir, ich könnte es überhaupt nicht, Sie viel, viel, viel besser Pool nicht spielen, weil Sie das auch als Ausstellungsfläche genutzt haben.
Ja.
Spielen Sie Poolbillard?
Ich spiele immer noch sehr leidenschaftlich Poolbillard, ja. Und habe auch eine Weile lang hier wirklich, deswegen habe ich diesen Tisch, 1 bis 2 Mal die Woche mich mit Freunden getroffen und wir haben wirklich eigentlich wenig Pool, sondern wir haben 14 und 1 gespielt. Also ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
Spielt nee, man, spielt 14 man, und 1, ich kenne Mau Mau, aber 14 und 1.
Das ist ähnlich wie beim Snooker, dass man im Prinzip versucht, die Kugeln der Reihe nach, nicht nach den Zahlen oder Farben, sondern einfach nur die Kugeln der Reihe nach, die möglich sind, abzuräumen und dass man so lange spielt, bis man quasi eine Kugel verschießt. Das ist also dem Snooker-Spiel am nächsten und das kann man auch mal 3, 4, 5 Stunden am Abend durchgehend spielen, wenn man auf eine Punktzahl von sagen wir 150 oder 300 Punkte kommen möchte, also 300 Kugeln am Abend zu versenken. Dafür muss man schon ein bisschen treffen und da gehört ein bisschen Glück dazu, aber es ist schon auch viel einfach Erfahrung und ja, wie beim Goldschmieden eigentlich, ein Gefühl für die Kugel und für das Kö und für die Entfernung und also es ist eine ähnliche Sache, deswegen ist mir das Spiel sehr nah, ja.
Ja, wenn man ihn jetzt angucken würde, das können Sie leider nicht sehen, Sie strahlende Augen, die immer von links nach rechts auf dem Poolbillardtisch gehen, da scheint wirklich eine Leidenschaft mit verbunden gewesen zu sein, mit Sicherheit, ja.
Definitiv, ja.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für die letzte gute halbe Stunde. Ich hoffe, Herr Ziedig, wir sehen uns auf dem Burger Branchentreff und auch andere, denn das, was Sie zu erzählen haben, hätten wir noch eine weitere halbe Stunde zu erzählen haben.
Ohne Probleme.
Also insofern tatsächlich danke ich für die Einblicke.
Sehr gerne.
Amüsant und freue mich, wenn wir tatsächlich ja weiter von Ihnen hören und sehen dürfen, weil die Geschichten sind wirklich sensationell. Danke.
Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.
Sehr, sehr gerne. Danke.
Habe ich sehr gerne erzählt. Dankeschön.
Sie haben auch eine spannende Geschichte zu erzählen? Zögern Sie nicht länger und schreiben Sie uns eine Mail oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns drauf. Das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.